ARD.
Das ist ein Koalitionsvertrag, den es in dieser Art und Weise noch nie in der Geschichte unseres Landes und ich glaube auch in der deutschen Geschichte eher selten gegeben hat.
Ich werde vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss selbstverständlich aussagen. Das wird in den nächsten Wochen sein. Aber nur so viel vorab. Die Landeshaushaltsordnung ist die Grundlage von meinem Handeln.
Nach dem Bruch der bundesweit einzigen SPD-BSW-Koalition haben SPD und CDU in Brandenburg nach rund 6-wöchigen Verhandlungen einen Koalitionsvertrag geschlossen. Der trägt den Titel Verantwortung für Brandenburg und ist mit 37 Seiten deutlich schmaler als bisherige Verträge im Land. Und die Legislatur hat ja auch nur noch 3,5 Jahre. Wir sprechen drüber, was drinsteht und was sich diese Koalition für den Rest der Zeit vornimmt. Außerdem gibt es auch in dieser Woche ein Update zur Fördergeldaffäre in Berlin. Seit vergangener Woche werden im Untersuchungsausschuss die ersten Zeuginnen und Zeugen vernommen. Schlagzeilen gemacht hat vor allem ein veröffentlichter WhatsApp-Nachrichtenverlauf zwischen der Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson und dem CDU-Abgeordneten Christian Goyni. Sprechen wir drüber und fragen, was die ersten Sitzungen des Ausschusses sonst noch ans Licht gebracht haben. Und damit herzlich willkommen zur Spreepolitik, dem landespolitischen Podcast des RBB. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Jonas Wintermantel und wir legen los. Verantwortung für Brandenburg, so heißt der Koalitionsvertrag, den CDU und SPD geschlossen und in dieser Woche vorgestellt haben. So weit, so normal, könnte man sagen, Koalitionsvertrag halt. Wir wollen ihn nun ein wenig sezieren und dazu habe ich die geballte landespolitische Expertise am Mikro. Amelie Ernst und Thomas Bittner aus unserer Brandenburger Landespolitikredaktion in Potsdam helfen mir dabei. Hallo ihr zwei.
Machen wir. Hi Jonas. Hallo.
Schön, dass ihr dabei seid. Ihr habt wahrscheinlich eine sehr arbeitsintensive Woche hinter euch, kann ich mir vorstellen.
Ja, ging so, ne? War ganz entspannt eigentlich.
Ja, wir nee, waren vor allem die 14 Tage vorher, als die Hauptverhandlungsgruppe diskutiert hatte und wir dachten, da wird doch schon mal was raussickern. Da waren wir alle sehr gespannt. Und das hat aber diesmal relativ gut funktioniert, dass wirklich bis fast 24 Stunden vorher nichts raussickerte und dann aber massiv in dieser Woche.
Und dann musstet ihr alles auf einmal durchgehen.
Genau, dann kamen ja sogar noch die Personalien, da sprechen wir wahrscheinlich später drüber, aber die kamen dann ja auch schon relativ konkret, konkreter als wir gedacht hatten. Und dann haben wir die natürlich auch gleich mit reingenommen in unsere Berichte.
Zu den Personalien kommen wir gleich auch natürlich. Das interessiert natürlich auch viele Menschen, kann ich mir vorstellen. Aber erstmal zu den Rahmenbedingungen vielleicht. Also 2 Stimmen Mehrheit im Parlament, Finanzierungsvorbehalt für alle Maßnahmen und ein Defizit von über 3 Milliarden pro Jahr. Auf welchem Fundament steht denn diese neue Koalition und was kann man von ihr erwarten? Was erwartet ihr von ihr?
Yeah, Schulden. Nee, also natürlich ist dieses Milliardendefizit erstmal eine echte, ja, Hypothek, kann man sagen, ne? Und vielleicht auch ein Grund, warum dieses ganze Werk nur 37, ich dachte erst 39 Seiten, aber das ist mit dem Cover 39 Seiten sozusagen, warum es nur 37 Seiten lang ist.
Wenn man ganz ehrlich ist, hinten steht noch so eine Tabelle mit 60 Maßnahmen.
Die ist aber wichtig.
Die ist sehr wichtig, aber die wiederholt im Grunde das, was im Fließtext steht. Wenn man die noch wegnimmt und wenn man das Inhaltsverzeichnis wegnimmt, sind es 29 Seiten.
Je nach Rechnung, auf jeden Fall ist es sehr, sehr, sehr kurz. Aber Thomas hat schon gesagt, es ist nicht der kürzeste Koalitionsvertrag, was
denn
ich ja lange dachte.
Es gab noch einen kürzeren, nämlich da, als es gar keine Koalition gab, 54% für die SPD 1994, die mussten überhaupt keinen Koalitionsvertrag unterzeichnen. Der hatte dann wohl 0 Seiten. Ich kann mich da nicht erinnern, ob da die SPD dann ein eigenes Programm gemacht hat. Die musste dann sicherlich abwehren, dass die SPD-Genossen jetzt alles durchsetzen wollten mit ihrer Mehrheit. Das ist
einfach
ja jetzt
Wahlprogramm
anders.
Als Regierungsprogramm, das kann man ja auch mal... Aber das war früher. Das wird nicht so schnell wieder so kommen.
Wir halten fest, diese Zeiten sind lange vorbei. Aber wir einigen uns mal auf 37 Seiten. Also ihr habt es gesagt, der Koalitionsvertrag ist sehr kurz. Jan Redmann sagt, damit wolle man agil regieren. Was ist da dran? Also wie schätzt ihr das ein? Was hat das auch inhaltlich zu bedeuten, dass der so kurz ist, der Vertrag?
Also er sagt, Jan Redmann, das wäre ein Vertrauensvorschuss. Das ist eine sehr positive Umschreibung. Ja, wenn man sich tatsächlich gut vertraut und wenn man weiß, die Lage kann sich schnell ändern. Wir sehen ja bei anderen Koalitionen, wir haben es bei der Ampel gesehen, wir sehen es ja jetzt auch im Bund bei SPD und CDU, dass dann manches aus dem Koalitionsvertrag sich nach 1-2 Jahren ja vielleicht schon wieder erledigt hat. Man muss dann flexibel reagieren und man muss dann aber auch Vertrauen haben. Und ich sage, in dem Vertrag, auch gerade in dieser Tabelle, da sind Vorschläge, die so bis ins Jahr 2027 gehen. Man müsste sich 2028 quasi nochmal treffen und nochmal 30 Seiten schreiben, aber dann ist man schon ein Jahr vor der Landtagswahl. Ob man das dann schafft, das ist ja eigentlich dann die Bewertung. Bewährungsprobe, weil natürlich, je näher es an die Landtagswahl geht, werden sich sicherlich beide Parteien versuchen zu profilieren. Und ob sie dann über den Schatten springen können und sagen können, nee, eigentlich ist uns der Erfolg unserer Koalition und der anderen Seite unserer Koalition wichtiger als der eigentliche Erfolg, der eigene Erfolg, das müssen wir dann erstmal sehen.
Und jetzt sagen Sie ja erstmal, Ihnen ist total wichtig, dass Sie zusammenstehen und es geht gar nicht um so die Erfolge für den einen oder den anderen, sondern Hauptsache die Koalition an sich ist erfolgreich. Da war ich auch so ein bisschen skeptisch, wie lange das dann wirklich funktioniert und auch dieses mit, wir müssen das gar nicht alles so genau aufschreiben, diese ganzen Details, wir machen das so allgemein und dann gibt es diesen agilen, atmenden Koalitionsvertrag. Also ich bin gespannt, ob dieses Harmonieverständnis, was da jetzt am Anfang so rausgetragen wird und was wir auch gehört haben übrigens ganz am Anfang von Jan Redmann, hören wir vielleicht gleich mal rein, was so nach vorne gestellt wird, ob das wirklich ein Dauerzustand ist.
Ich glaube, es war der erste Abend nach dem Bruch der Koalition, als wir beide uns in Berlin inkognito trafen, haben wir beide miteinander zusammengesessen und es gab da so einen Moment, an dem wir beide über unsere Familien sprachen. Ich habe von meiner Tochter berichtet, du hast von deinen Enkelkindern berichtet. Und als wir da so über unsere Erfahrungen sprachen, die wir so machen, wenn wir auf die Kita schauen, auf das Bildungssystem schauen, dann saßen da auf einmal gar nicht der Ministerpräsident und der Fraktionsvorsitzende, sondern da saßen ein Papa und ein Großvater.
Ach, ist das nicht schön, ja? Also Jan Redmann über Dietmar Woidke und wie sie zusammengefunden haben und sich natürlich jetzt duzen und so. Ja, aber wir haben ja noch 3,5 Jahre.
Und gleich nochmal den Ministerpräsidenten zum Landesgroßvater gemacht. Also
ja, auch mal älter machen.
Ja, ich glaube,
Altersshaming.
Ich glaube, ich habe irgendwo was von Bromance schon gelesen. Kauft ihr den beiden das denn ab? Also wird es hier wirklich harmonischer zugehen als jetzt zwischen BSW und SPD? Was
ja, man muss sich mal den Landtag anschauen. Da haben wir 4 Fraktionen, AfD, BSW, CDU, SPD. Und wenn man das sich anschaut, dann merkt man schon, dass na klar CDU und SPD sich in dieser Konstellation am nächsten sind, dass sie tatsächlich, wenn andere Konstellationen möglich gewesen wären, vielleicht mit anderen Partnern lieber zusammengegangen wären. Das können wir jetzt nicht überprüfen. Also das ist also keine
Liebesheirat. Wenn dann ist es eine Arbeitsbromance oder vielleicht sogar eine Zwangsbromance, weil ich meine, wir müssen uns ja jetzt verstehen, ne? So ist es einfach.
Gehen wir jetzt mal rein in die Punkte. Welche Schwerpunkte setzt denn dieser Koalitionsvertrag?
Also ganz oben steht Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft. Ohne die Wirtschaft geht quasi nichts. Die muss boomen, die muss unterstützt werden. Weniger Bürokratie, weniger Regeln, das ist das große Credo. Und da freut sich natürlich die Wirtschaft jetzt ganz, ganz doll, dass es das so besser werden soll und mit den Ansiedlungen schneller gehen werden soll. Und natürlich freut sich zum Beispiel auch Alexander Schirp von der Vereinigung der Unternehmerverbände Berlin-Brandenburg.
Es ist absolut erkannt, dass eine starke Wirtschaft das Fundament für alles andere ist, was man sich wünscht. Und deshalb erleben Sie uns hier in der Tat ganz zuversichtlich.
Und das ist, glaube ich, noch zurückhaltend ausgerückt. Also die Wirtschaft ist schon mal happy, dass ihnen sehr viele Steine aus dem Weg gelegt werden sollen, muss man sagen. Mal gucken, ob es auch so kommt, ne?
Ja, ich lese, Brandenburg will sich als internationaler Deep-Tech-Standort etablieren. Die PCK soll erhalten und sogar ausgebaut werden, genau wie die Stahlproduktion, zum Beispiel in Eisenhüttenstadt. Ja, als ich das gelesen habe, dachte ich, nicht weniger halten es ja für eine Illusion, diese Industrien überhaupt in Deutschland zu halten. Also wie soll das denn in Brandenburg funktionieren?
Naja, eine starke Industrie ist schon wichtig, weil da sind viele Arbeitsplätze, da sind auch tarifgebundene Arbeitsplätze und tarifgebundene Arbeitsplätze sorgen also für gute Verdienste, auch für gute Einkommenssteuer, wieder für gute Steuereinnahmen. Also man kann natürlich ganz viel Startups und kleine Unternehmen bei ihrer Gründung unterstützen, das hat aber den großen Effekt auf die Einnahmen des Staates dann nicht. Deshalb setzt man darauf, dass die Industrie nicht abzieht, dass sie bleibt, aber es wird natürlich ein ganz schwieriger Prozess, das sehe ich auch.
Gleichzeitig steht das Ganze ja unter dem großen Stichwort Sparen, Sparen, Sparen. Also Ausgaben sollen auf dem Niveau von 2026 gehalten werden. Personalausgaben sollen schrittweise sinken um 5%. Gleichzeitig soll es aber auch mehr Lehrer und mehr Polizisten geben. Wie geht das zusammen?
Ja, das ist so ein Widerspruch. Das ist auch, glaube ich, das sind die fehlenden Seiten in diesem Koalitionsvertrag. Vielleicht wird der eigentliche Koalitionsvertrag dann das Haushaltsgesetz sein. Denn wenn jetzt ein Doppelhaushalt, und der muss ja bis zum Sommer vorgelegt werden als Entwurf und muss bis zum Ende des Jahres vom Landtag, dem Parlament dann abgestimmt werden, in diesem Landeshaushalt für die 2 Jahre, 27, 28, da werden die eigentlichen Pläne drinstehen. Denn da muss man dann Farbe bekennen, wie man Einnahmen und Ausgaben in Einklang bringen will. Und es fehlen ja pro Jahr etwa 3 Milliarden. Man hat es schon mal durchgerechnet. Naja, man kann ja mit Hilfe von Schulden machen, wenn man das komplett ausreizt und mit globalen Minderausgaben, also so quasi so Sparvorgaben einfach über die Ministerien gestreut. Da kann man ja schon ein bisschen was holen. Trotzdem muss man 1,9 Milliarden im Jahr nochmal irgendwo rausholen. Und 5% bei den Personalkosten langfristig sparen, aber eigentlich 9% aus dem gesamten Haushalt rauskürzen.
Aber grundsätzlich ist die Idee natürlich, strukturelle Kosten, also Sachen, die auf Dauer laufen, da zu gucken, ist natürlich sinnvoller als jetzt nur einzelne Projekte, da mal 20.000, da mal 100.000. Das finde ich schon irgendwie nachvollziehbar, aber gerade mit diesem Fokus Bildung bin ich mal sehr gespannt, wie das funktioniert, weil man will einerseits die Grundschulen stärken, die gerade Deutschunterricht etc., man will da mehr Fokus, mehr Personal eigentlich auch. Also man hat jetzt von diesen 345 gestrichenen Lehrkräftestellen 250 nicht mehr gestrichen. Das bleibt aber immer noch bei einem Minus. Und die Schülerzahlen steigen. Das kritisiert dann auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Also wie man das zusammenbringen will, Fokusbildung, wir wollen besser werden, wir wollen eigene Rahmenlehrpläne, wir wollen, dass wir in den Bildungsrankings besser dastehen. Und aber gleichzeitig sehe ich da noch keinen Plus bei den Lehrkräften. Das ist für mich noch ein Fragezeichen.
Und Dietmar Woidke hat gesagt, 3.500 Stellen sind zum Beispiel nach der Corona-Pandemie dann zusätzlich in die Verwaltung gekommen und die müsste man jetzt wieder abbauen. Da gibt es aber dann natürlich zum Beispiel die Gewerkschaft DGB, die dann sagen, ja, wenn ihr jetzt beispielsweise schneller Ansiedlungen organisieren wollt, Genehmigungen schneller erteilen wollt, sehr viel mehr Angebote für die Bürger machen wollt, damit es einen Aufschwung gibt, wer soll denn diese ganzen Anträge bearbeiten? Wer soll denn im öffentlichen Dienst diese Jobs alle übernehmen? Das beißt sich dann vielleicht auch.
Welche Stellen sind das? Ne? Genehmigungsbehörden sollen es ja eigentlich nicht sein irgendwie, aber welche sind es dann und wie schnell werden die dann abgebaut?
Naja, da gibt es dann Prioritäten. Es soll bei Polizei nicht gespart werden, es soll bei den Lehrkräften und in der Bildung nicht gespart werden, es soll Justiz. Bei den Genehmigungsbehörden nicht gespart werden, die Justiz soll ausgenommen werden. Ja, was bleibt denn dann noch übrig?
Ja, das frage ich euch. Also jetzt haben wir ganz viele Punkte gehört, an denen nicht gespart werden kann. Wo seht ihr überhaupt Potenzial?
Langes Schweigen, weil das wird schwierig sein. Es wird ganz oft sicherlich um Förderung geben, die dann nicht mehr ausgeteilt wird. Vielleicht wird man sich auch nicht mehr an jedem Förderprogramm, das man kofinanzieren muss, beteiligen. Das könnte ein Problem sein. Es werden vielleicht Kosten auch auf die Kommunen verlagert. Die Kommunen sagen aber schon, wir sind am Limit, wir können nicht. Wir brauchen mehr Verlässlichkeit und wir brauchen auch mehr Geld. Wir haben so viele Aufgaben übernommen, die uns selber überfordern. Also da gibt es dann die nächsten Konflikte.
Also die Frage ist auch, was sind denn Sachen, wo man noch wirklich in großer Zahl Geld sparen kann? Und dann hören wir auf der einen Seite, es sollen ja zum Beispiel auch mehr Richterstellen geschaffen werden. Kostet ja auch erstmal Geld. Und Infrastruktur ist auch ganz, ganz wichtig. Schiene ausbauen steht auch drin im Koalitionsvertrag. Das sind ja auch Dinge, die wieder viel Geld kosten. Also ich habe auch noch nicht so richtig die Idee, bis auf diese, wie auch immer, 5% im Landesdienst Beschäftigten, die da gehen sollen, was da noch wirklich an großen Summen irgendwo zusammenkommen soll.
Es gäbe ja die Stellschraube, die Einnahmen, auf der Einnahmenseite ein bisschen mehr reinzuholen, aber
das will diese Koalition nicht.
Ja, mit der CDU wird es keine Initiative geben, da im Bund was an der Vermögenssteuer zu tun, an der Grundsteuer.
Erbschaftssteuer.
Da können die Kommunen nicht weiter ran. Die Grunderwerbsteuer ist schon eine der höchsten in ganz Deutschland. Das ist ja eine Steuer, die das Land selber regeln kann. Da wird man nicht dran rütteln und dann bleibt am Ende ja Einnahmen erhöhen kann man, indem die Steuerkraft der Bevölkerung größer wird. Also wenn die Leute mehr verdienen, dann werden sie auch mehr Steuern zahlen und das könnte ein Plus reinbringen, aber funktioniert das?
Begeben sich die Koalitions- oder die künftigen Koalitionsparteien da nicht auf sehr glattes Eis, wenn es um große Ankündigungen geht? Ich sage das auch, denn natürlich hat diese Koalition die AfD im Rücken. Es ist die größte Fraktion im Landtag. Die fordern immer wieder Neuwahlen. Und Ministerpräsident Dietmar Woidke sagte, die größte Aufgabe sei es, Demokratie und Freiheit gegen Extremisten zu schützen. Was hat denn Schwarz-Rot da überhaupt in der Hand, jenseits von Rhetorik?
Ja, der Koalitionsvertrag, wenn man genau reinliest, der unterscheidet sich tatsächlich auch rhetorisch von den Verträgen vorher. Die Kapitel waren ja früher in Koalitionsverträgen so lang, weil man erstmal ein riesiges Kapitel aufgeschrieben hat, wie toll und wie erfolgreich man das Land inzwischen entwickelt hat. Jetzt, finde ich, beginnt jedes Kapitel doch mit einer ziemlich schonungslosen Abrechnung von dem, was los ist. Also bei der Gesundheitsversorgung, ja, die Leute haben Angst vor überraschenden Rechnungen, sie können keine Termine beim Facharzt bekommen, sie machen sich Sorgen um die Krankenhausstandorte. Sowas hätte früher in Koalitionsverträgen gar nicht gestanden. Da hätte gestanden, dass man ja eine ganz tolle Krankenhauslandschaft entwickelt hat und die erhalten möchte. Also man ist an der Stelle schon einen Schritt weiter und man verspricht ja auch nicht zu viel, sondern man sagt beispielsweise bei den Krankenhäusern, ja, Krankenhausstandorte sollen erhalten bleiben als Orte regionaler Gesundheitsversorgung, kann eben auch heißen, dass so ein klassisches Krankenhaus mit Bettenhaus, OP und Notaufnahme am Ende zu so einer Art Poliklinik wird. Das ist zwar dann ein Ort der regionalen Gesundheitsversorgung, aber es ist nicht mehr das Krankenhaus am Rande der Stadt, was die Menschen kennen. Da muss man mal sehen, ob die Bevölkerung dann da auch mitgeht, zu sagen, ja, sie geben das, was sie geben können, nämlich Mühe, sich.
Sie wollen liefern und Sie sagen, Problemlösungskompetenz steht ganz oben auf der Liste. Aber das beißt sich und dann sind wir wieder beim Thema Finanzen. Also wenn du die Schulen halt gut ausstatten willst und den Leuten zeigen willst, die Schulen, ihr Bildung, absolut Priorität, dann brauchst du dafür Geld. Und warum man da nicht auf der Einnahmenseite mehr Fokus hinlegt und sagt, okay, die Wirtschaft, wir setzen alles auf die Wirtschaft. Und wenn die Wirtschaft boomt, dann haben wir mehr Geld, kann klappen. Ist aber wirklich ein Pferd, auf das man setzt. Und wenn das nicht funktioniert und da nicht mehr Geld reinkommt, dann weiß ich nicht, wie man diese Dinge und diese Problemlösungskompetenz, wie man das dann umsetzen will, wenn die Krankenhausstandorte gut sein sollen, wenn die Bildung gut sein soll, wenn die Polizei auf 9000 Stellen, das muss man auch finanzieren. Und das trifft dann ganz schnell auf dieses Finanzierungsloch.
Also, es fliegen viele Fragezeichen bei uns im Podcaststudio umher. Bevor wir auf das Personal kommen, habe ich mir noch mal einen Punkt rausgepackt, nämlich den Vergabemindestlohn. Der ist ja raus, ein langjähriges SPD-Herzstück. Was sagt das, was meint ihr, was sagt das über den Kräfteausgleich in dieser Koalition? Also wer hat bei den Verhandlungen gut verhandelt, wer hat gewonnen? Also können die Parteien da Gewinne für sich reklamieren? Wie sieht das aus?
Also beim Vergabemindestlohn könnte man natürlich erstmal sagen, oh, das hat die SPD jetzt hergeschenkt. Jein, würde ich sagen, weil man hat ja trotzdem jetzt die Tariftreue reingeschrieben und sagt, okay, bei öffentlichen Aufträgen müssen die Firmen wenigstens Tariflöhne zahlen. Da sind die Gewerkschaften auch insgesamt, würde ich sagen, ganz zufrieden damit. Also man hat es nicht komplett hergeschenkt, man hat ja da sozusagen der CDU nachgegeben, die gesagt hat, das ist zu viel Bürokratie mit diesem Vergabemindestlohn und nochmal ein Extralohn und der Mindestlohn insgesamt, der steigt doch sowieso schon, brauchen wir keinen extra. Okay, aber man hat jetzt dafür die Tariftreue und diese Tarifbindung ist ja nicht wirklich gut in Brandenburg. Also 41% der Jobs bzw. der Betriebe zahlen nur Tariflöhne. Und wenn man das schon mal reinschreibt, dann kann man an der Stelle zumindest nicht sagen, da hat sich die SPD total verkauft.
Und da haben tatsächlich die Unternehmensverbände ja schon angemerkt, naja, Tariftreue, da haben sie natürlich wieder ein Problem mit. Da wird es darauf ankommen, wie das dann ausgestaltet wird. Es gibt unterschiedliche Tariftreueregelungen in unterschiedlichen Bundesländern. In Nordrhein-Westfalen beispielsweise soll es mit wenig Bürokratie verbunden sein, aber die Unternehmensverbände sagen auch, es gibt auch Länder, in denen das mit mehr Bürokratie verbunden ist und das wäre dann wieder der Effekt, den sich die Wirtschaft nicht wünscht. Da ist offensichtlich so ein Kompromiss gefunden worden. Mal sehen, wie der dann am Ende auch funktioniert.
Abgesehen davon glaube ich allerdings, dass sich auch wirklich bestimmte Bereiche nicht mehr leisten können, unter Tarif zu bezahlen und nicht Tarif zu bezahlen. Also ich glaube gerade die Sachen, wo das Land dann oder wo Kommunen Aufträge verteilen, das ist und was wahrscheinlich auch eine positive Entwicklung ist, nicht der Bereich, wo man dann noch unter Tarif geht mittlerweile.
Schauen wir zum Schluss nochmal aufs Personal. Also, wer wird denn was? René Wilke wird Superminister, so viel steht fest, und das Bildungsressort wechselt nach 30 Jahren zur CDU. Was hat euch besonders überrascht? Was muss man wissen?
Also so super findet das der Superminister nicht, dass er jetzt Superminister wird. Der wäre, glaube ich, gerne im Innenministerium geblieben. Aber das ist die Kröte, die Dietmar Woidke schlucken musste. Die CDU
wollte unbedingt innen haben.
Hatte von Anfang an gesagt, wir sind nicht der Lückenfüller für das, was vorher das BSW ausgefüllt hat. Das haben sie komplett umgesetzt. Sie kriegen drei Ministerien, die nicht die BSW-Ministerien sind, und es sind auch drei schlagkräftige Schlüsselressorts. Es ist Bildung, es ist Wirtschaft, es ist Innen. Also da hat die CDU gut verhandelt und man muss ja mal sagen, mit welchem Selbstbewusstsein eine Partei, die auf 12% kommt. Also wenn man im Landtag guckt, die SPD-Fraktion hat 34 Abgeordnete und die SPD 12, aber drei dicke, wichtige Ressorts. Da ist ihnen was gelungen und dann musste eben, das war der Preis, René Wilke wechseln. Und ich glaube, er konnte dann aber mitverhandeln, indem er sich quasi das Ministerium, in das er geht, auch ein bisschen so zusammenbaut, dass es in sein Portfolio passt. Also
Migration kommt da jetzt noch mit
rüber. Da kommt Migration rein, der gesellschaftliche Zusammenhalt. Da kann er sozusagen auch seine Expertise beim Umgang mit der AfD dann noch einbringen. Er kann das Thema Arbeit mit reinholen. Und Dietmar Woidke spricht ja schon ganz offen vom Regine-Hildebrand-Ministerium.
Der neue, also, Regine Hildebrand.
Regine Wilke.
Regine Wilke. Also, aber ich würde auch sagen, die CDU hat vor allen Dingen die Ressorts bekommen, wo Geld hin soll. Ne? Also wenn man diesen Finanzfaden jetzt so ein bisschen durchzieht, bei der Wirtschaft soll irgendwie Geld hin, bei der Bildung soll Geld hin und beim Innenressort, bei der Sicherheit wird auch nicht grundsätzlich gespart. Das macht es natürlich dann auch vielleicht mit Blick auf die nächste Landtagswahl ein bisschen leichter, weil man was vorzuweisen hat und nicht in den Sparhäusern ist und sagt, ja, hier Soziales, tut uns leid, dass wir hier jede Menge Fördergelder für irgendwie Projekte und Soziales gestrichen haben.
Ja.
Wir haben ja mehr Polizisten, wir haben ja jetzt in den Schulen, jetzt
Sie
mal
wollen im zwei Best Polizeihubschrauber, ne? Kaufen, die kosten zusammen 14 Millionen Euro.
Ja, also das ist natürlich, wie gesagt, Thomas hat es gesagt, da hat die CDU, glaube ich, ganz gut verhandelt, weil sie auch die Ressource hat, wo man hinterher möglicherweise was auf der Liste hat, wo man sagen kann, wir haben es geschafft.
Es klingt schon an, ist da nicht Streit vorprogrammiert?
Das kommt darauf an, ob man gönnen können
ob man so eng zusammensteht, wie man es am Anfang sagt. Ne?
Ja, das ist
ob
die Frage.
Ob wir zusammenstehen oder ob man am Ende doch wieder sagt, das ist CDU und das ist SPD. Ne?
Also wenn dann am Ende, kurz vor der Wahl, dann die Bilanz gezogen wird und dann jeder nur auf seine Bilanz schaut, genau das will man ja verhindern. Man will ja sagen, nein, diese Koalition will immer nur die Bilanz von uns gemeinsam ziehen und nicht immer aufs eigene Ressort. Bin ich mal gespannt.
So, zum Schluss. Der Vertrag muss ja noch von den Parteien gutiert werden. Die SPD plant einen Landesparteitag am 14. März. Die CDU führt eine Mitgliederbefragung durch. Kann da auf dem Weg noch irgendwas schiefgehen?
Nein. Ich mach's mal ganz kurz. Also das würde mich jetzt sehr, sehr wundern, wenn sowohl oder weder noch SPD, wenn da irgendwo plötzlich der große Aufruhr kommt, weil wie gesagt, die CDU hat gut verhandelt und die SPD hat auch nicht wirklich Grund zu sagen, warum sollten wir das jetzt platzen lassen.
Und die CDU, das hat, muss man sagen, Verdienst von Jan Redmann, der hat diese ja notorisch zerstrittene Partei dann relativ geeint. Man ist, glaube ich, auch in der Basismitgliedschaft dann sicherlich auch zufrieden, dass man jetzt wieder mit in der Regierung ist. Deshalb glaube ich, wird da ein gutes Ergebnis kommen. Interessant wäre es dann zu schauen, wie viel sich eigentlich beteiligen, dass man mal schaut von den 5.800 Mitgliedern, wie viel sind bei so einer Online-Befragung dann wirklich mit dabei. Da kann man das Engagement dann nämlich vielleicht auch ablesen. Aber eine Überraschung wird es da nicht mehr geben. Jan Redmann passt ja auch auf, nicht jetzt mit irgendwelchen Namensdiskussionen. Nur, dass er Innenminister wird, das ist offensichtlich. Aber wer die beiden anderen Posten, also Bildungsministerium und Wirtschaftsministerium, übernimmt, das lässt er offen. Sicherlich auch, damit die Diskussion über den Koalitionsvertrag nicht in dieser Personaldebatte stecken bleibt. Da bin ich gespannt, ob er das wirklich bis zu dem Samstag so unter der Decke halten kann, dass wir es erst dann erfahren.
Das war unser Blick auf den Koalitionsvertrag von SPD und CDU in Brandenburg. Ich danke euch, Amelie Ernst und Thomas Bittner in Potsdam. Und ja, wir werden alsbald wieder darüber sprechen, denke ich.
Sehr gerne.
Auf jeden Fall.
Ciao.
Und wir schauen nach Berlin. Auch in dieser Woche gibt es nämlich einige neue Entwicklungen beim Thema Fördergeldaffäre, die wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten wollen. Nochmal zur Erinnerung, im Kern geht es um die Vergabe von mehreren Millionen Euro Fördergeld für Projekte von besonderer politischer Bedeutung, insbesondere für die Bekämpfung von Antisemitismus. Und um den Verdacht, dass dabei unter politischem Druck Regeln des Haushalts- und Zuwendungsrechts nicht sauber eingehalten wurden, trotz ausdrücklicher Einwände der Verwaltung. In der vergangenen Woche hat der Untersuchungsausschuss im Abgeordnetenhaus seine inhaltliche Arbeit begonnen und die ersten Zeuginnen und Zeugen befragt. An diesem Freitag geht es weiter und meine Kollegin Sabine Müller erwische ich gerade in einer kurzen Pause. Sie begleitet den gesamten Komplex und nun eben auch den Ausschuss für uns. Hallo Sabine.
Hallo Jonas.
Vielleicht zunächst mal zum Untersuchungsausschuss. Du bist ja gerade dort. Wer wird denn an diesem Freitag befragt?
Wir haben jetzt am Vormittag gehört, einen Referatsleiter aus der Senatsverwaltung für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und zwar den Referatsleiter, dessen Fachebene, also dessen Mitarbeitende, zuständig waren für die Bearbeitung dieser Mittel für den Kampf gegen Antisemitismus, also dieser 20 Millionen insgesamt für die Jahre 24 und 25. Und ich fand, der hat ein paar sehr deutliche Aussagen getroffen. Die Verwaltung war ja auch zuständig. Du hast es gerade schon erwähnt, es geht vor allem um Projekte von besonderer politischer Bedeutung. Das waren handverlesene Projekte, die vor allem von der CDU auf eine Liste gelangten, die Verwaltung dann abarbeiten sollte, um eben Fördergelder an diese Projekte zu vergeben.
Und was hatte dieser Referatsleiter denn heute zu berichten?
Er hat tatsächlich schwere Vorwürfe, so habe ich das gehört, gegen die Hausleitung erhoben, also gegen den Ex-Senator Cialo und auch gegen die aktuelle Senatorin Sarah Wedel-Wilson. Er hat unter anderem gesagt, dass er so politischen Druck in dieser Massivität in keinem Fall bisher erlebt hat. Er hat gesagt, es gibt durchaus immer Druck in der Arbeit. Der eine will dies, der andere will das. Aber er hat gesagt, so wie in diesem Fall habe er das noch nie erlebt. Es sei auch schwer gewesen, damit umzugehen. Auf die Frage, von wem kam denn der Druck, hat er gesagt, vor allem von der Hausleitung, punktuell von der Senatorin selbst, punktuell von einem ihrer engsten Mitarbeiter. Und auch, dass politisch oft an die Verwaltung herangetreten wurde und da Dinge gefordert wurden, auch das hat er erklärt.
Das bestärkt ja eigentlich den Eindruck, den auch schon die letzte Zeugenbefragung in der vergangenen Woche gegeben hat. Nämlich, da hatte auch ein Verwaltungsmitarbeiter gesagt, dass er das so in dieser Art und Weise noch nicht erlebt hat.
Genau, ja, also das scheint in der Verwaltung ganz klar so angekommen zu sein, dass man da unter starkem Druck stand. Eben einerseits von der Hausleitung, aber auch Druck von außen, von CDU-Abgeordneten, die anriefen, die Mails schrieben und so weiter.
Wir können ja mal zu einem Vorgang kommen, der in dieser Woche sehr große Schlagzeilen gemacht hat. Es wurden nämlich WhatsApp-Chats zwischen Sarah Wedel-Wilson und Christian Greuni öffentlich. Das ist ja der CDU-Haushaltspolitiker, um den es auch oft geht. Auch uns liegen diese Chats vor und sie zeigen recht deutlich, wie der CDU-Abgeordnete Greuni Druck gemacht hat auf die Senatorin. Und ich finde, sie zeigen auch sehr deutlich, welcher Sound dort an den Tag gelegt wurde. Wir hören mal kurz in einen Ausschnitt rein, den unsere Kolleginnen und Kollegen der RBB24 Abendschau vertont haben. Ein Beispiel aus dem Chat von Ende Mai 2025. Christian Greuni schreibt:
Liebe Sarah, 8 Anträge habe ich dir heute nochmal gemailt. Die sind entscheidungsreif. Das neue Problem ist, dass deine Verwaltung an die Antragsteller Mails versendet mit dem Hinweis, es sei eine Fehlbedarfsfinanzierung und deshalb müsste die Fördersumme um 10% gekürzt werden. Das war nicht verabredet. Hier werden also von Seiten der Verwaltung weitere Schikanen veranstaltet.
Sehr gerne. Ich habe gerade das mit den 10% mit Olli und T besprochen. Das ist die LHO-Vorgabe. Wir können uns aber drüber hinwegsetzen, was wir hiermit tun werden. Herzlich, Sarah.
Das heißt also, die Senatorin sagte zu, auch Projekte zu fördern, die nicht den nach der Landeshaushaltsordnung vorgeschriebenen Eigenkapitalanteil von 10% nachweisen konnten. Greuni reichte das aber nicht und schreibt weiter:
Liebe Sarah, ich bekomme jetzt wiederholt Nachfragen, warum nichts passiert. Das Ganze entwickelt sich inzwischen zum kommunikativen Desaster, weil ich auch nicht mehr erklären kann, warum von dir die Bescheide nicht ausgehen.
Lieber Christian, nochmals zum Verständnis. Die eingereichten Unterlagen sind alle unterschiedlich, weil kein einheitliches Antragsverfahren, und müssen in den Bescheid gegossen werden, damit wir wenigstens hier LHO-konform arbeiten. Wir schütten öffentliche Mittel aus.
So, das ist jetzt ein Ausschnitt aus diesem WhatsApp-Schriftverkehr. Was sagt er aber für dich aus? Also hat Christian Greuni hier seine Kompetenzen als Abgeordneter überschritten? Kann man das überhaupt sagen aufgrund dieses Ausschnittes?
Man darf da nicht nur auf diesen einen Ausschnitt gucken. Also wenn ich mir insgesamt diese Chatnachrichten angucke, finde ich, sind die schon sehr deutlich, sehr fordernd im Ton. Teilweise auch so, dass irgendwann die Senatorin sagt, bitte mal mäßigen im Ton und wir wollen doch eigentlich dasselbe. Also auch sie fühlt sich offensichtlich unter Druck gesetzt. Der Abgeordnete Christian Greuni sagt selbst dazu, es sei sein Recht, wenn nicht gar seine originäre Aufgabe als Parlamentarier, nachzuhalten, ob das Geld, was das Abgeordnetenhaus, namentlich CDU und SPD-Fraktion, bereitgestellt hatten für den Kampf gegen Antisemitismus, ob das auch anständig ausgegeben werde, das dürfe und müsse er auch mit Nachdruck tun, auch gegenüber Senatorinnen und Senatoren. Also da sagt er, ist kein Problem. Wir haben gerade eben hier in der Pressekonferenz zum Untersuchungsausschuss, der hat sich sozusagen in der Mittagspause mal vor die Kameras gesetzt. Da hat der CDU-Sprecher im Ausschuss, Stefan Lenz, hat relativ klar gemacht, dass Greunis Ton nicht seiner ist, dass er schon das Gefühl hat, das müsse man anders formulieren, also Verwaltung und Senatoren zu beschimpfen, das sei eigentlich nicht der Weg. Was ich noch mal sagen möchte zu dem, was da inhaltlich gesagt wurde, in dem, was du da gerade vorgespielt hast. Genau, da geht es um die Frage, kann man Projekten, einzelnen Projekten, diesen 10% Eigenanteil an der Finanzierung erlassen? Ja, muss man sagen, das geht laut Landeshaushaltsordnung. Es gibt solche Ausnahmefälle, die möglich sind. Aber was dann relativ klar gesagt ist, ist, man muss das im Einzelfall prüfen und begründen und dokumentieren. Und wir hatten am Mittwoch ganz kurz die Chance, mit der Kultursenatorin zu reden. Die sagt eigentlich im Moment sehr wenig zu der ganzen Geschichte, immer mit Verweis darauf, dass der Untersuchungsausschuss läuft. Und da hat sie aber gesagt, nein, also das sei wirklich alles okay gelaufen. Das mache die Kulturverwaltung auch sonst öfter, dass man Projekten eben diesen Eigenanteil erlässt. Das stimmt auch. Und wir haben sie dann gefragt, ja, aber gerade auch bei diesen speziellen Projekten wurde dann auch tatsächlich, da muss es ja Einzelfallprüfungen und so weiter geben, gab es das, hat sie gesagt, selbstverständlich. Auch da ist heute der Referatsleiter nachgefragt worden, ob das denn tatsächlich so passiert ist. Er hat dazu gesagt, in dieser ganzen Sache mit den Projekten von besonderer politischer Bedeutung habe die Verwaltung halt irgendwann gesagt, das muss die Hausleitung in eigener Verantwortung entscheiden, weil nämlich die Fachebene das Verfahren nicht okay fand so. Und er sagt von daher, diese Vorgänge hätten in der Verantwortung der Hausleitung gelegen. Ihm sei nicht bekannt, sagte dieser Referatsleiter, wie sie zu ihrem Ergebnis gekommen ist. Also, dass man das machen könnte mit den 10%. Ich fand, da klang schon Zweifel durch, ob das da tatsächlich okay gelaufen ist. Wer weiß, vielleicht gibt es diese Unterlagen. Ich habe sie in den Akten, die bisher öffentlich wurden oder die uns auch zugespielt wurden, habe ich bisher keinen Hinweis darauf gesehen, dass tatsächlich eine Einzelfallprüfung, eine Einzelfallbegründung dokumentiert stattgefunden hat.
Okay, mein Eindruck ist ja, es läuft, auch was die Verantwortung angeht, alles sehr auf die Hausleitung zu. Das kommt ja immer zu Wort, oder?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also Grüne und Linke sagen sehr klar, ja, natürlich, bei der Hausleitung liegt die Verantwortung. Die haben das letztlich entschieden. Das wird auch in den Fragen deutlich, wenn hier die Zeugen befragt werden. Die CDU ist auf einer ganz anderen Schiene unterwegs. Auch das wurde an diesem Vormittag sehr, sehr deutlich im Ausschuss. Da wurde der Referatsleiter nämlich immer wieder gefragt, als es darum ging, wie soll dieses Verfahren aussehen? Wie soll das Geld an diese Projekte von besonderer politischer Bedeutung ausgegeben werden? Wie sollen die Anträge geprüft werden? Es wurde nämlich entschieden, man will die gar nicht inhaltlich prüfen. Es sollte alles schnell gehen. Also wurde gesagt, wir müssen nur gucken, dass da formal alles stimmt, dass alle Unterlagen beigebracht wurden. Aber es wurde nicht inhaltlich geprüft. Sind das sinnvolle Projekte? Sollen die auch genau in der Höhe gefördert werden? Und da hat die CDU immer wieder nachgefragt, bei diesem Referatsleiter, ja, aber haben Sie denn irgendwo reingeschrieben, so wie die Hausleitung das jetzt machen will, dass das rechtswidrig ist? Und der Referatsleiter hat immer wieder gesagt, wir haben sehr deutlich reingeschrieben, unsere rechtliche Einschätzung war, und zwar unter Einbeziehung aller rechtlichen Abwägungen, das Ergebnis aus zuwendungsrechtlicher Sicht ist davon abzuraten. Und dieser Referatsleiter hat gesagt, das ist so klar, wie man es anders nicht schreiben kann. Also sehr klar gesagt, macht es so nicht. Die CDU sagt, naja, aber ihr habt ja irgendwie dieses Verfahren aufgeschrieben, wie man es machen kann, dass nämlich die Hausleitung die Verantwortung übernimmt. Dass nicht die Fachebene sagt, wir haben die Verantwortung für diese Förderbescheide, die rausgehen und wo dann das Geld verteilt wird, sondern die Hausleitung übernimmt persönlich die Verantwortung, auch wenn es zu einem sogenannten Schadensfall kommen sollte. Heißt, wenn man hinterher feststellt, da ist dem Land Berlin finanzieller Schaden entstanden, weil wir Projekte gefördert haben, dieses Geld vielleicht nicht anständig ausgegeben haben. Also da hatte die Hausleitung diese Verantwortung übernommen und die CDU zieht sich jetzt sehr darauf zurück, aber ihr habt doch gar nicht reingeschrieben, dass dieses Verfahren rechtswidrig ist. Von daher hättet ihr doch machen können, hättet ihr als Verwaltung sagen können, nee, also das machen wir wirklich nicht und so weiter. Die Grünen sagen, die Verwaltung hat sehr klar und auch die Linken hat sehr klar gesagt, was sie machen wollen. Die SPD hängt so ein bisschen dazwischen. Die CDU versucht sehr klar, die Verantwortung auf die Verwaltung abzuschieben. Was wir wissen, ist das Wort rechtswidrig, also dieses Handeln und die Förderbescheide seien rechtswidrig. Dieses Wort kommt vor in einem Bericht, der in dieser Woche öffentlich geworden ist, ein sehr spannender Bericht, und zwar von der Antikorruptionsbeauftragten in der Senatsverwaltung für Kultur. Die hat sich die ganze Sache angeguckt und die kommt zum Ergebnis, was da geschehen ist, diese Förderbescheide, die rausgehen, das sei rechtswidrig gewesen. Also da fällt das Wort auch. Dieser Bericht ist allerdings vom Oktober 2025, also da sind diese Bescheide rausgegangen. Da standen die Entscheidungen nicht mehr an.
Was könnte denn am Ende bei rauskommen? Also wer müsste denn am Ende auch Verantwortung übernehmen? Es gab ja auch schon Rücktrittsforderungen seitens der Opposition.
Also ich denke, am gefährdetsten in dieser ganzen Geschichte oder am heikelsten ist diese ganze Geschichte natürlich für die aktuelle Senatorin Sarah Wedel-Wilson. Sie hat einen Job zu verlieren. Der Ex-Senator Joe Gialle zum Beispiel hat keinen mehr zu verlieren. Und der hat sich ja auch schon mit einem Rechtsgutachten versucht abzusichern. In diesem Gutachten steht drin, ja, Joe Gialle hat sozusagen da Dinge auf den Weg gebracht, was Verfahren angeht, aber er hat eben letztlich keine Förderbescheide unterzeichnet. Da war er nämlich schon nicht mehr im Amt. Also das hat die amtierende Senatorin Wedel-Wilson getan. Von daher steht sie am allermeisten unter Druck. Sie wird Ende Mai aussagen. Bin sehr, sehr gespannt auf diese Aussage. Von den Grünen hieß es heute schon, also gerade was zum Beispiel auch diese Erlassung des Eigenanteils angeht, da haben sie das Gefühl, da hat die Senatorin nicht die Wahrheit gesagt. Also da erwartet sie, glaube ich, Ende Mai eine harte Befragung auch.
Sagt Sabine Müller am Rande der zweiten Zeugenbefragung im Untersuchungsausschuss zur Fördergeldaffäre. Sabine, du bleibst für uns auch weiter dran. Die nächsten Freitage sind geblockt, oder?
Genau, immer wenn Sitzung ist, werde ich versuchen, da zu sein.
Zum Schluss gibt es wie jede Woche noch einen Podcast-Tipp. Die Welt wird komplizierter und die Geheimdienste müssen mithalten. Wie verändern neue Technologien von KI bis Cyberkrieg die Arbeit der Agenten? Und wie reagieren sie auf die internationalen Krisen? Die vierte Staffel von Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste, taucht ganz tief in diese Materie ein. Jede Woche ein neuer, echter Fall aus der Welt der Spione, überall, wo es Podcasts gibt, aber natürlich vor allem in der ARD-Audiothek. Das war's mit der Spreepolitik für diese Woche. Ich sage danke fürs Zuhören. Mein Name war und ist Jonas Wintermantel. Bitte bleiben Sie uns gewogen.